Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema, worum es Gottes zu heute Abend, ist ein sehr wichtiges Thema. Und da möchte ich Ihnen zwei Bibelworte zum Geleit vorlesen. Sie werden am Ende verstehen, warum ich das tue. Aber Sie müssen zuerst das in Ihr Herz einschreiben, was ich jetzt lese. Und dann nachher wird die Aha-Reaktion kommen. Deshalb hat er das getan. Aber nur, wenn Sie aufgepasst haben und nicht, wenn Sie geschlafen haben. Nun, das erste ist in Römer 8, 18. Und ich bitte Sie sehr freundlich aufzupassen hier. Denn der Zusammenhang liegt nicht an der Oberfläche. Ich halte dafür, sagt Paulus, dass die Leiden der Jetztzeit. Und wenn wir an warum lässt Gott all das Böse zu, denken wir unter anderem an Leiden, nicht wahr? An Sachen, die wir nicht verstehen. An Leiden. Nun, Paulus sagt, ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit, also jetzt, hützobig, nicht wahr? Die verschiedenen Sachen, die wir haben, nichts bedeuten. Da fühlt man sich nicht so, dass sie nichts bedeuten, wenn sie da sind, nicht wahr? Aber die bedeuten nichts im Vergleich. Er macht eine Gegenüberstellung. Im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden sollen. Also er sagt, wenn man bedenkt, dass Leiden einen Weg zur Herrlichkeit bedeuten, dann ist kein Vergleich. Zeitliche Leiden und ewiges Glück. Wenn man das ewige Glück hat durch zeitliche Leiden, dann hat man ein gutes Geschäft gemacht, wenn man es so ein bisschen banal ausdrücken will. Wenn die beiden zusammenhängen. Ich werde auch zeigen heute Abend, dass sie zusammenhängen. Das ist das erste, Römer 8, 18. Das zweite ist in 2. Korinther 5, 17 bis 21. Da heißt es, ist jemand in Christus, und Sie müssen bedenken, Christus war der Mann der Leiden. Warum ließ Gott das Kreuz zu? Denken Sie, was Kreuzigung bedeutet, wenn Sie an ein Kreuz geschlagen werden. Und ihre Kleider vor ihren Augen als nicht mehr benutzbar verteilt werden. Dass die jemand in Christus, der Mann der Leiden, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, er ist neu geworden. Nun, wenn durch Leiden Neues kommt, dass man eine neue Schöpfung wird, dann hat man eigentlich einen guten Fang getan. Nur im Augenblick ist das Bezahlen von den paar Pfennigen gegen die Millionen, die man bekommen wird, etwas schwer, nicht wahr, die Pfennige loszuwerden, die Rappen und die kleinen Münzen, die man nimmt. Nun, das sind die beiden Bibelworte, die ich Ihnen lesen wollte. Wenn ich darf, bete ich mit Ihnen, denn Sie erwarten von mir heute Abend, was unmöglich ist, nämlich, dass ich dieses Thema ausführlich behandle. In einer Stunde kann ich es nicht. Und wenn ich 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden rede, nicht wahr, dann vergeht Ihnen das Blut im Kopf und Sie schlafen da und ich habe meine Aufgabe immer noch nicht erfüllt. Deshalb muss ich Weisheit haben, das so schnell wie möglich zu sagen. Wir beten zusammen. Bitten dich, Herr Jesus, öffne du uns allen, auch mir, den Verstand, denn du hast den Verstand gebaut. Öffne mir die Augen und uns allen die Augen, denn du hast die Augen gebaut, dass wir das sehen und verstehen, was du uns zu sagen hast heute Abend. Wir danken dir, dass du Gebete erhörst. Amen. So, meine lieben Leute, zu diesem Thema ist, wie gesagt, sehr viel zu sagen. Und ich muss es tun, wie gesagt, in einer Stunde. Und da bekomme ich Angina Pectoris davor. Das krampft sich zusammen. Ich habe so viel zu sagen in so kurzer Zeit. Aber wir werden mal sehen. Wenn ich zufälligerweise und in Ihrer Weisheit nicht alles sage, was zu sagen wäre, dann bitten, erbarmen Sie sich meiner. Es ist zu viel. Aber nehmen Sie das kleine Büchlein mit, warum lässt Gott es zu, und da werden Sie all die Lücken ausgefüllt finden. Wir haben dieses Buch jetzt bald zu 1 Million Kopien verkauft in der deutschsprachigen Welt. Die Leute lesen das, denn es ist eine zentrale Frage. Wer eine Dissertation darüber lesen will, nicht einfach ein Resümee, so die ABC-amerikanische Lösung, ich frage, warum es Gottes zu, sehr kurz gesagt, sehr einfach gesagt. Wer eine Dissertation lesen will, wer den Kopf 2 Zentimeter größer machen will oder mehr, der lese die Dissertation drüber. Und das heißt, ist das ein Gott der Liebe? Und da habe ich es wirklich ausführlich gemacht. Und beide Bücher, obwohl sie das gleiche Thema behandeln, gehen sehr gut, denn die Leute haben Probleme mit dieser Frage. Nicht nur die Theologen haben Probleme, auch die Wissenschaftler haben Probleme auf diesem Gebiet. Ich will schnell direkt ins Thema einsteigen. Ich sah vor einiger Zeit folgendes Inserat in der Zeitschrift Der Spiegel. Ich lese sonst nicht sehr viel in der Spiegel, in der Zeitschrift Spiegel, aber dies habe ich gesehen. Und es stand Folgendes da. Wer die genaue Referenz haben will, der komme nachher zu mir und ich gebe es Ihnen. Stand so da. Todesanzeige. In Fettdruck unterstrichen. Und dann kommt der Text. Wie wir hören, es war zur Zeit des Vietnamkrieges, hält der Krieg in Vietnam mit unverminderter Härte an. Heute könnten Sie sagen, der Krieg in Iran, Irak, nicht wahr? Denn das ist ein blutiger Krieg, was da stattfindet. Oder Sie könnten sagen, die Kämpfe in Angola, da ist ein ganz blutiger Krieg los. In Angola von der UNITA gegen die Leute von Kuba unterwegs. Oder Nicaragua, da ist ein ganz schrecklicher Krieg im Gang. In Südafrika, wo die Neger sich gegenseitig verbrennen mit Necklacing. Sie wissen, was das ist. Ich komme darauf zu sprechen später. Also Vietnamkrieg oder diese anderen Kriege. Da fallen Napalmbomben auf die Zivilbevölkerung. Wird Hitler-Anhänger Key weiter von Amerika unterstützt, sterben täglich mehr Soldaten, wie wir lesen, verhungern immer noch mehr Menschen in Indien, China und Algerien, heute ist es Sudan und Äthiopien natürlich, aber die hungern zu Tode, verfault in westlichen Getreidesilos der Weizen, heute las ich in der Zeitung, dass sie so viele Millionen Tonnen von Butter und so viele Millionen Liter von Milch haben und so viele Tonnen von Fleisch haben. Sie wissen nicht, wohin mit dem Zeug. Sie haben wiederum den Preis von Milch erhöht hier. Und sie haben so viel Milch, dass sie nicht wissen, wohin mit dem Zeug. Und die Leute auf der anderen Seite der Welt hungern. Die Kinder haben nicht genug Milch, ihre Knochen werden nicht gebildet. In westlichen Getreidesilos der Weizen verfault und sammeln die Kirchgemeinden für einen neuen Anstrich ihres Friedhofzaunes. Schön, wa? Wie wir sehen, werden im Reich Gottes immer mehr Menschen gefoltert, ermordet, vergewaltigt, lässt man sie verhungern, ersticken, verbrennen. Ah, da muss ich was sagen. Das hat man schon getan in Vietnam, ich fahre mit den Napalmbomben. Aber heute haben die Neger eine patente, billige Methode. gefunden, um Neger zu töten. Die binden ihnen die Hände hinter dem Rücken und binden ihnen die Füße bei vollem Leben. Und dann hängen sie einen Autoreifen um den Hals, binden das fest und dann gießen sie Benzin drüber und zünden es an. Und das nennen sie Necklacing. Necklace ist eine Kette, nicht wahr? Für Damen. Necklacing nennen sie das. Und das tun sie ihren eigenen Leuten. Da sagen die Südafrikaner, solchen Terrorismus und solchen Terroristen geben wir die Macht nicht. Und da üben sie ihre eigene Macht aus. Und alles gegen alle. Schrecklich, was die Menschen durchmacht in diesen Tagen, während sie so friedlich hier sitzen. Nun, jetzt kommt die Folge von diesem Zitat. Wie wir meinen, zwingt sich jedem, der redlich denkt, eine Folgerung auf. Der Gott, der einst alles so herrlich regierte, den meine Seele lobte, der mich auf grüne Aue führte, ist abwesend, krank, verreist oder tot. Einen Gott, der alles aufs Beste bestellt hat in Auschwitz, im Warschauer Ghetto, in Vietnam und im New Yorker Negerviertel, gibt es nicht. Er hat seine Arbeit nicht erledigt. Seine Stelle ist offen. Er muss vertreten werden. Die Zukunft ist offen. In stiller Trauer gezeichnet, Ingbert Lindemann, Stud Theol, Hermann Rademann und Wilfried Kuhlmann. Ich habe vor einigen Tagen einen jungen Pfarrer aus Bremen wieder gesehen, der vor einigen Jahren zu einem lebendigen Glauben an Christus gekommen ist. Er hat Theologie studiert und ist jetzt Pfarrer und gerade jetzt vor einigen Tagen geheiratet. Und er ging mit diesen dreien zur Schule. Also mit Lindemann, Rademann und Kuhlmann, er ging mit denen zur Schule. Da habe ich ihm gesagt, lieber Herr Sowieso, was ist aus denen geworden? Sie waren ihre Schulkameraden dort oben in Bremen. Und er sagt, ja. Und da ging ein Schatten über sein Gesicht. Das ist ein sehr fröhlicher Mann. Er sagt, ja, der eine, der Theologie studierte, hat Selbstmord begangen. Der andere ist derart gewalttätig mit seiner Frau geworden und mit den Kindern, dass er in die Ehescheidung ist und in vollkommenem Unglück. Und er hat mir gesagt, was aus dem Dritten wurde. Aber wissen Sie, ich war so erschüttert, ich habe nicht mehr im Kopf, was er gesagt hat. Aber es war erschütternd. So denken die Leute, die redlich Denkenden, angesichts der wirklichen Lage, sie leben im Schlafenland. Sie wissen nicht, was geschieht. Es ist furchtbar. Ich hatte vor einiger Zeit einen Brief von einem jungen Engländer. Ich kann Ihnen schon den Namen sagen, denn ich kann es rausplatzen, wenn ich nicht will, aber ich sage es jetzt gleich, dass Sie wissen. Green hieß er. Und er hat einen lebendigen Glauben, ist zum lebendigen Glauben an Christus gekommen. Und in seinem Feuer und Eifer hat er sich gemeldet, um nach Bangladesch zu gehen, um dort in der Hungersnot von damals zu helfen. Nach einigen Monaten, er war wirklich ein Missionar von Herzen, nach einigen Monaten schrieb mir einen ganz, ganz langen Brief, so eine Doktordissertation, nicht wahr? Er sagt, hier bin ich. Ich stecke in den Reisfeldern hier. Wir sind teilweise unter Wasser, aber es gibt kein reines Wasser, kein Trinkwasser zu trinken. Das Wasser ist verseucht. Die meisten hier sind cholerakrank, ein ganz hoher Prozentsatz. Sie sterben um mich herum wie Fliegen. Ich habe keine Decken für sie. Ich habe keine Zelte für sie. Ich habe kein Wasser für sie. Ich habe kein Essen für sie. Ich habe keine Medikamente. Und doch als Missionar muss ich sagen, Gott hat euch lieb. So ein Widerspruch. Wissen Sie, der Mann hat einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ein ganz stabiler junger Mann. Angesichts dieser Frage, warum lässt Gott das alles zu? Schrecklich. Wissen Sie, was er getan hat? In dem Zustand konnte er nicht weitermachen. Er war nur eine Belastung für die sterbenden Leute. Und er ist nach England zurückgekommen und hat mich gefragt, ob ich ihm eine Stellung finden könnte als Maurer. Um das nur zu vergessen, was er alles Schreckliche gesehen hat. Das ist das zweite Beispiel. Das dritte, ich war 5 Jahre lang, wie einige von Ihnen wissen, in einem Krankenhaus der Londoner Universität, Universitätsklinik, wo wir eine Krebsabteilung hatten und wo ich die hormonale Behandlung hatte von krebskranken Patienten. Und wir hatten viele. Alle Betten waren voll. Und eines Tages bekomme ich eine neue Aufgabe. Wir hatten eine Frau eingeliefert, die im 6. und 7. Monat schwanger war. Und es war das erste Kind. Und so habe ich angeguckt, sie hatte einen fulminierenden Krebs. Schnell wachsend, fulminierend an der linken Seite. Und hochschwanger. Und wir haben probiert, das zu stoppen. Mit Hormonen. Aber wissen Sie, wenn man ein Baby drin hat, mit Hormonen behandeln, ist schon heikel. Denn wenn man das tut und das Baby ein Mädchen ist, wird das Baby mit ziemlich hoher Prozent, mit Sicherheit, so hoher Sicherheit, Vaginalkrebs bekommen, wenn es 17, 16, 18, 19 Jahre alt ist. Da muss man also sehr, sehr vorsichtig sein, was man tut. Nun, wir haben sie behandelt, aber sie fing an, rapide zu sinken. Und da habe ich mit ihr innerlich gesprochen. Sie hat mich gebeten, das zu tun, denn sie wusste, dass sie stirbt. Und sie sagte zu mir eines Tages, Herr Doktor, Ihre Worte helfen mir mehr als Ihre Medikamente. Nun, ich wusste nicht, ob das ein Kompliment war oder was es war. Sie sagte, ich brauche jetzt Ihre Worte neben den Medikamenten. Ich sagte, welche? Ja, sie sagte, ich bin sehr dankbar für, was Sie innerlich gesagt haben, aber äußerlich gesehen will ich nicht, dass mein Körper der Sarg meines Babys wird. Denn das Baby war am Leben. Jede Mutter weiß das in dem Stadium. Ich sagte, ja, was wünschen Sie denn? Sie hat gesagt, gehen Sie bitte zum Professor. Sie hatten Angst vor dem Professor. Und sagen Sie ihm, dass er mir einen großen Gefallen tun kann. Machen Sie doch, sobald Sie können, Kaiserschnitt, dass ich wenigstens das Baby sehe, ehe ich sterbe. Ganz nüchtern, ganz klar. Und da haben wir das getan. Und das Glück auf dem Gesicht dieser sterbenden Frau, als sie ihr Baby hielt. Sie war zum Tode verurteilt, das Baby zum Leben. Das ist etwas, was man nicht vergisst. Aber die Angst, die Seele des jungen Vaters, dass seine Frau so stirbt und ein mutterloses Kind hinterlässt. Nun, mein Professor, der nicht gläubig war, aber war ein lieber Mann, er hat mir gesagt, Walter, was sagst du zu dem? Ich wusste, was er meinte. Sie auch. Was sagst du zu dem? Ich habe keine Antwort. Was konnte ich ihm sagen? Ich habe ihm das Einzige gesagt, was ich in jenen Tagen wusste, ich habe ihm gesagt, es heißt in der Heiligen Schrift, was ich jetzt tue, wirst du nicht verstehen, aber hernach wirst du es verstehen. Das heißt, Gott legt Wert darauf, dass wir verstehen. Auch im Leid, dass wir verstehen. Nur sagt er, dass es Zeiten gibt, wo der Glaube unterstützt werden muss von dem Verstehen, dass aber eine Zeit kommen wird, wenn man versteht. Aber man muss durchharren bis zu dieser Zeit, indem man sagt, sollte der Herr des ganzen Universums nicht recht tun. Und das habe ich ihm gesagt. Und er machte ein bedenkliches Gesicht und ging davon. Ich komme mit dem letzten Beispiel, denn ich will Ihnen sagen, dass ich keine A, B, C leichte Lösungen habe. Das habe ich nicht. Aber ich will Sie dazu bringen, zu denken mit mir. Denn denken Sie nicht, dass ich alle Antworten habe. Einige habe ich. Die habe, gebe ich Ihnen. Vor einiger Zeit kam ich zusammen mit einem Geschäftsmann, sehr netter Mann, und er war gerade frisch zum Glauben gekommen an Christus, was sehr selten geschieht mit Leuten über 50, wissen Sie. Wenn Sie über 50 sind, ist es sehr, sehr schwierig, die Lebensgewohnheiten, die Denkgewohnheiten zu ändern. Aber er hat es getan. Und nach einiger Zeit in Unterhaltung mit ihm, ein netter Mann, geradeaus mit leuchtenden blauen Augen, sehr netter Kerl. Und er sagte zu mir, er möchte getauft werden. Er war nie getauft worden, vollkommen ohne Christus erzogen worden, und er möchte das haben. So habe ich gesagt, gut. Und wir legten eine Zeit fest mit einigen anderen, dass eine Gemeinde das tut. Ich sollte die Predigt halten. Aber am Tag, wo er getauft werden sollte, musste die Ambulanz kommen und ihn ins Spital liefern. Da haben sie festgestellt, dass er einen schnell wachsenden Tumor hatte in dem Rektum, dass er sofort operiert werden musste. Haben sie operiert, einen künstlichen Ausgang gemacht und ihn entlassen. Sie haben ihn behandelt mit Chemotherapie und mit Bestrahlung. Hat nichts gewirkt. Da haben sie ihn 3-4 Monate gelassen und dann rausgelassen. Und dann erbat er, dass er doch getauft werden möchte als Christ. Habe ich getan, dort oben in der Gemeinde. Und das nächste, was ich höre, ist, dass er die zweite Operation hat. Zweiten künstlichen Ausgang. Da bin ich hingegangen, in letzter Zeit ihn sehen. Da ist eine junge Frau, eine nette junge Frau, mit 2 jungen Kindern. Und die pflegen ihren Vater zu Tode. Jeden Tag sinkt er tiefer und tiefer. Warum? Denn die Welt braucht ihn. Er ist ein Geschäftsmann zum Glauben gekommen. Die sind rare Sorten, nicht wahr? Die brauchen wir. Da musste ich mit denen reden. Er ist innerlich ganz getrost. Aber die Familie, die Not der Seele in der Familie, das ist etwas, man muss sich sehr beherrschen, um dorthin gehen zu können. Verstehen Sie? Die meisten gehen nicht hin in solchen Fällen. Es belastet sie zu viel. Und da sind sie allein gelassen. Nun, was sollen wir dazu sagen? Hören Sie mal zu. Wir wollen ernsthaft miteinander reden. Wenn ich die Macht hätte, den Krieg in Südafrika zu stoppen, in Nicaragua zu stoppen, wenn ich die Macht hätte, die Hungersnot in Sudan zu stoppen und die Äthiopien zu stoppen, wenn ich die Macht hätte, die Cholera damals gehabt hätte, die Cholera damals in Bangladesch zu stoppen, denken Sie, ich hätte es sofort getan. Sie auch. Sie sind doch alle Menschen. Sind ja Innerschweizer, nicht wahr? Gute Menschen, gediegen und bieder und alles, was man sich noch wünscht. Natürlich würden sie Gutes tun, sie haben den Ruf dafür. Aber die Freundfrage ist die, Gott ist allmächtig. Warum stoppt er es nicht? Das ist das Problem. Ich würde es stoppen, wenn ich es könnte. Und jetzt auf die Stelle, dass wir ein bisschen Frieden haben auf Erden. Sie auch. Sagen Sie doch ja oder irgendwie Amen zu dem, denn dass ich weiß, dass Sie nicht eingeschlafen sind vor lauter Kummer in Bezug auf all diese schrecklichen Fragen. Aber Sie würden es doch tun, nicht wahr?
Ja.
Aber natürlich, ganz richtig. Ich darf nicht bitten, dass Sie Amen sagen, aber es bedeutet das Gleiche, nicht wahr? Nur ist die altmodische Sprache. Gott könnte es tun. Bitte schön. Liebt er uns nicht? Will er uns bestrafen? Oder interessiert er uns nicht? Was ist denn los? Der Allmächtige! Und Sie beten allen, Vater uns hatten zu, nicht wahr? Der allmächtige Vater könnte es tun, tut's nicht. Also die Schlüsse, welche sind die Schlüsse, die ich ziehen soll? Der Allmächtige tut's nicht, nicht als Nicht-Allmächtige. Ich würde es tun, wenn ich es könnte. Kann's nicht. Hier stehe ich machtlos da. Ich tue, was ich kann. Aber das ist nicht sehr viel. Ich gebe mir sehr viel Mühe. Aber, lieben Leute, sehr weit komme ich nicht. Ja, was sollen wir dazu sagen? Warum führt er nicht sein Reich ein? Nun, es sind vier Möglichkeiten, die ich mit Ihnen besprechen möchte, um zu erklären, warum der allmächtige Gott, und ich bin absolut überzeugt, dass er ist und dass er Belohner ist, derer, die ihn suchen. An einen allmächtigen Gott zweifle ich nicht. Die Wissenschaft hat mich längst dazu gebracht und dann die Bibel das bestätigt. Wenn es einen allmächtigen Gott gibt, der mich lieb hat, wie kann ich erklären, dass er nichts tut? Das ist die Frage. Jetzt gebe ich Ihnen, die Fragen überlappen ein wenig, aber es macht nichts. Die werden das Problem besser erläutern, wenn sie getrennt durchnehmen. Die Antwort der Atheisten, das heißt, der Marxisten, Kommunisten und der Materialisten, ist sehr einfach. Sie sagen, dass alles durch Zufall zustande kam. Aus der Ursuppe, die organischen Verbindungen, die nötig sind, um das Leben zu formen, die entstehen durch chemische Reaktionen, die nichts mit Willen oder mit so etwas zu tun hat. Die sind zufällig oder stochastisch, wie man bei uns im Laboratorium sagt. Nun, deshalb, sagen sie, ist kein Gott dahinter. Und diese Frage, warum Gott es zulässt, ist eigentlich eine dumme Frage. Denn man kann die Welt viel besser dadurch erklären, dass es keinen Gott gibt. Wir wissen, dass die chemischen Reaktionen, die hinter dem Leben stehen, von selber teilweise geschehen können. Und deshalb nehmen sie an, dass alles durch Zufall geschehen ist. Sie sagen ja, aber ich glaube nicht, dass der Zufall es machen kann. Ich glaube, dass Gott es sagen muss. Lassen wir diese Frage. Stellen wir uns die zweite Frage gleich. Warum sagt man, dass Zufall es gemacht hat? Haben Sie das jemals überlegt, wenn Sie in der Biostunde, in der Schule oder in der Universität lernen, dass zufällige, stochastische Reaktionen es gemacht hat? Haben Sie überlegt, was die ideologische Begründung ist? Die ideologische Begründung ist raffiniert und die meisten sind nie auf die Spur gekommen. Denn wenn eine Sache durch Zufall geschieht, kann das Resultat von diesem Zufall nie moralisch sein, weder gut noch böse. Wollen wir sagen, ich stehe auf der Straße, bei der Autobahn, und es ist ein Stein in dem Reifen eines vorbeifahrenden Autos, und er fährt 200 Kilometer die Stunde, nicht in der Schweiz, sondern nebenan, nicht wahr? Und ein Stein fliegt von diesem Reifen los und trifft mich gerade hier, wie Simson getroffen wurde, und tötet mich. Nun, Sie würden nie sagen, dass das eine böse Tat ist. Ich habe, wie viele Leute sagen würden, Pech gehabt, nicht wahr? Ich stand gerade da, wie der Stein flog, und der Autofahrer, der einen Stein in seinem Reifen hatte, wusste nichts davon. Und es flog los und tötete mich. Aber wenn Sie den gleichen Stein nehmen und Sie sagen, den Wilder Smith, von dem habe ich genug gehabt, und Sie nehmen den Stein und tun es in eine Schleuder, wie David es getan hat, und Sie können sehr gut zielen, Sie treffen mich genau wie der Stein, von dem Reifen mich getroffen hat, und Sie töten mich. Das ist Mord. Das ist böse. Es ist nicht gut, Wilder Smith zu töten, nicht wahr? Gar nicht gut. Ist auch nicht gut, sie zu töten. Aber sehen Sie, es ist die Absicht oder die Planung hinter einer Tat, die die Tat gut oder böse macht. Verstehen Sie? Das ist, was es tut. Und deshalb, wenn eine Ideologie in dieser Welt entsteht, die besagt, dass alles durch Zufall geschehen ist, ohne Planung, gibt es in dieser Welt weder Gutes noch Böses. Alles ist letzten Endes dem Zufall zuzuschreiben. Und da lösen sie auf, man sagt das nicht, wenn man die Stochastik des Lebens als Ideologie aufsetzt. Man sagt nicht, was man wirklich will, ideologisch und moralisch gesehen, was man wirklich will, aber das ist es, was es ist. Sie machen alles zufällig und sie machen alles, weder gut noch böse, alles ist neutral. Und der arme Mann, der an Krebs stirbt, das ist nicht eine Sache von Gott. Seine Moleküle haben sich falsch getroffen. Er hat Pech gehabt. Das ist, wie sie es erklären. Da ist das ganze Problem, die ganze Problematik, ist gelöst durch diesen Schlüssel, der überall Fuß gefasst hat und fleißig und mit einem Monopol vertreten wird in allen Universitäten und Schulen, hier in der Schweiz und sonst wo in der ganzen Welt. Diese Theorie allein, dass wir durch Zufall entstehen, hat die Basis der Moralität kaputt gemacht. Das ist, wie es ist. Und die Antwort der Materialisten ist ganz einfach. Hören Sie mal, Zufall tut es genauso gut, wie Gott es tun könnte, nur ohne Absicht. Und deshalb, dass irgendjemand getötet wird von Krebs, dass irgendeine Mutter Krebs bekommt, während sie ein Kind trägt, das ist alles einfach Zufall. Und sie gehen vorbei und sagen, Pech, fertig. Eine billige Lösung. Denn wie ich Ihnen gestern Abend sagte, ist nie eine Stoffwechselmaschine oder sonst irgendeine Maschine, wie wir es sind, jemals entstanden. Eine unwissenschaftliche Lösung, die die ganze Moralität, gut und böse, kaputt macht. Und das tut man. Und die Wissenschaftler verstehen sehr wenig von der Moralität, die verstehen ihre Wissenschaft besser, aber das Volk versteht die Konsequenzen mit dem Resultat, dass die Moralität aller Völker, die an diese Lehre des Zufalls als Basis des Lebens aus einer Ursuppe, die Moralität sinkt so, wie der Blutdruck unter Adalat. Sie wissen, wie das ist, die einen hohen Blutdruck haben. Es geht runter, nicht wahr? Und so sieht das moralische Empfinden jedes Volkes, das daran glaubt, dass Zufall es gemacht hatte. Nun, das ist das Erste, was ich Ihnen sagen wollte. Die erste Idee, warum lässt Gott es zu? Man leugnet Gott, der plant, der moralisch ist, der gut ist, und Gott ist die Liebe und geduldig ist, leugnet einfach das und sagt, also wir schneiden den gordischen Knoten durch, es gibt keinen Gott. Und das Ergebnis ist, wir sind in dem Zustand, in der Gesellschaft heute, die Sie kennen. Gucken Sie mal nach Südafrika, das ist genug. Nun, das ist das Erste. Jetzt kommt die zweite Theorie, um zu erklären, warum Gott es zulässt. Erste ist atheistisch und leugnet Gott. Der zweite ist, Gott ist unverständlich. Denn er macht und konzipiert das Gute. Man sieht, dass es Gute in dieser Welt gibt. Jede Tat der Liebe, jede Tat der Almosen für die Armen ist sicher gut. Aber Gott macht nicht nur das Gute und sagt, es sei sogar sehr gut in Bezug auf Menschen, er macht auch das Böse. Gott machte das Gute und Gott machte das Böse. Nun, wenn Gott machte das Gute, das heißt, dass er das Gute geplant hat, nicht wahr? Also Sie sehr vorsichtig, was ich sage. Das heißt auch, dass er das Böse auch geplant hat, wenn er Gott Allmächtige ist. Nun, wenn Gott das Gute und das Böse plant, es gibt sehr viele Christen, die das glauben, wissen Sie das? Es ist eine Grunddoktrin der Mohammedaner. Ich habe ja unter den Mohammedanern mit Freuden gelebt, 2 Jahre. Und ich habe entdeckt, dass Allah unverständlich ist, also kann nicht verkraftet werden von meinem Computer hier oben, unverständlich, weil er gut und böse ist. Also hat das Gute gemacht und hat auch das Böse gemacht. Gott hat alles gemacht, was es gibt, und weil er alles gemacht hat und alles das Böse und das Gute in sich schließt, ist er der Autor von beiden. Nun, ich weiß es nicht, was Sie dazu sagen. Das ist eine harte Nuss, nicht wahr, zu schlucken. Denn wenn ich glaube, dass Schwarz weiß ist und Weiß schwarz und Gut böse ist und Böse gut ist, wissen Sie, dass kanzelliert, das annulliert die Funktion meines Gehirnes. Wenn ich glauben soll, dass 1 ist gleich 0 und 0 ist gleich 1, Schwarz ist weiß und weiß ist schwarz, komme ich ins Daumen, da komme ich ins Schwimmen, wie es heißt auf der Autobahn. Ich fahre das, die Geschwindigkeit des Denkens ist so hoch für mich, ich kann nicht durchkommen. Was sollen wir dazu sagen? Wenn ein Gott, hören Sie jetzt zu, was ich sage, wenn ein Gott unverständlich ist, wird er automatisch der Ferne. Er ist mir fremd, denn ich bin gebaut als Homo sapiens sapiens. Das heißt, der Mensch, der versteht. Und 33% meines Blutes geht in den Kopf, gepumpt durch mein Herz all diese Jahre, damit ich verstehe. Ich bin gebaut zu verstehen. Nun, es gibt Sachen, die ich nicht verstehe, noch nicht, das weiß ich. Aber ich bin fundamental, prinzipiell gebaut, um zu verstehen. Gott will unseren Verstand öffnen, weil er den Verstand gebaut hat. Nun, wenn sein Wesen so ist, dass es das Wesen des Verstandes leugnet, wo bin ich da? Da bin ich vollkommen in der Sackgasse. Es annulliert mein Denkvermögen. Und wenn Gott mein Denkvermögen annulliert, und das Denkvermögen hat er gemacht, bitteschön, das kann ich nicht akzeptieren. Denn wenn er mir einen Arm gemacht hat, damit ich greifen kann, und Beine gemacht hat, dass ich laufen kann, und Augen gemacht hat, dass ich sehen kann, und dann leugnet, dass die Funktion von all diesen Fähigkeiten annulliert wird, dann komme ich, hören Sie zu, zum Nihilismus. Es gibt Wissenschaftler, Philosophen heute, die argumentieren, dass das Denken nichts wert ist. Nun, ich weiß, dass das falsche Denken nichts wert ist, aber wenn ich sage, dass das Denken prinzipiell nichts wert ist, dann leugne ich das Werk Gottes, denn ich bin anatomisch gesehen, neurologisch gesehen, gebaut, um scharf, überlegt zu denken. Und wenn ich zu Nihilismus komme, leugne ich diese Fähigkeit. Es gibt Philosophen, die diese Fähigkeit leugnen und sagen, also wir sind Nihilisten, ich sage also gut, das Einzige, was Sie tun können und tun müssen, ist aufhören zu denken, denn alles kapiert, was Sie tun, das bedeutet nichts. Also warum sind Sie Philosophen, wenn die Philosophie keine Bedeutung hat? Wo sind wir gelandet? Wir gehen in kleinen Kreisen um und dabei wird man schwindelig, auch in Bezug im Denken. Also meine lieben Freunde, das kann ich nicht schlucken. Ich glaube, dass Gott sich entschuldigen sehen. Entschuldigen Sie, ich glaube, dass Gott sich uns verständlich gemacht hat. Er nennt sich den Logos. Und der Logos ist Fleisch geworden, Mensch und Bruder, wie wir. Damit wir ein Verhältnis zu Gott haben, weil er Mensch ist wie wir. In allen Dingen hat er gelitten, wie wir, dass ich ihn verstehe. Denn nur wenn ich ihn verstehe, liebe ich ihn. Je mehr ich in der Ehe meine Frau und meine Kinder verstehen lerne, desto tiefer liebe ich sie. Geh ihn auch so, nicht wahr? Wenn er der Ferne ist, weil er alles Denken leugnet, bitteschön, das ist kontraproduktiv. Wir sind gebaut zu verstehen, zu lernen, damit wir lieben. Aber das natürlich, zuerst müssen wir die Vergebung der Sünden haben, damit wir näher zu ihm kommen und nicht getrennt sind von der Feindschaft der Sünde. Das ist das sehr Wichtige an diesem Punkt, das man nicht vergessen darf. Also, ich kann das nicht akzeptieren, dass Gott das Gute und das Böse gemacht hat. Und deshalb ist der Allmächtige der Ursprung des Bösen. Es führt zu Verwirrung aller gedanklichen Prozesse und vor allen Dingen zu Verwirrung in der Auslegung der ganzen Heiligen Schrift und der Wissenschaften noch dazu. An die zweite Lösung, liebe Freunde, gebe ich auf. Ich kann das nicht. Die dritte Lösung ist die, und die ist viel subtiler. Die heißt, Gott war einmal. Denn, wie die Physiker sagen, muss die Welt einen Anfang gehabt haben. Und wer hat den Anfang gemacht? Wir waren nicht dabei. Und wenn der Anfang kam, dann muss irgendwie eine Causa sein von diesem Anfang. Aber sie sagen, wir müssen philosophisch gesehen annehmen, dass es einen Anfänger, einen Schöpfer gab. Okay, wir geben zu, dass einen Schöpfer gibt. Aber jetzt sehen wir, dass Gott sich nicht kümmert um seine Schöpfung. Dass er seiner Schöpfung gegenüber tot ist. Es gab damals zwei Bischöfe, die das glaubten. Der eine hieß Bischof Pike, der andere hieß Bischof Robinson. Und beide haben proklamiert, dass Gott tot ist. Sie leugneten nicht Gott. Sie sagen, wir brauchen einen Gott, um die Welt, den Kosmos zu verstehen. Die wissen, dass die Wissenschaftler einfach das akzeptieren müssen. Das wissen sie. Und deshalb sagen sie, aber er kümmert sich nicht. Wie soll ich das erklären, dass der liebe Gott, der alles gemacht hat, nichts tut? Also nehmen wir an, er ist gestorben. Er ist verreist, abwesend, vergesslich und ist gestorben. Und deshalb lässt er die Welt im Stich. Nun, was soll ich dazu sagen? Es ist ganz subtil, nicht wahr? Es ist, ja, die haben es durchdacht. Denken Sie nicht, dass Sie so dumm sind. Man kann mit einem Gegner nie fertig werden, wenn man meint, dass er dumm ist. Man muss eben meinen, dass er zweimal intelligenter ist, als Sie meinen, dann wird man mit ihm fertig. Was können wir da machen? Also, ich als Wissenschaftler kann auch das nicht schlucken. Denn die Frage für mich ist, wer hat die Gesetze gemacht, die sehr unwahrscheinlich sind in der Natur, die Information gemacht, die sehr unwahrscheinlich ist? Wer hat all das gemacht und wer hat sie alle erhalten? Die Physiker sagen, es gab einen Anfang. Sie sagen einen großen Knall, einen Urknall. Aber dann, wer erhält das? Und all die Gesetzmäßigkeiten, die die Materie und das Leben bedingen, wer erhält das in diesen Tagen? Und die Bibel sagt das Gleiche. Die Bibel sagt, mit der Wissenschaft übereinstimmen, dass die Welt erhalten wird von Gott. Nun, wenn die Welt und sie erhalten werden, gucken Sie mal, wie unwahrscheinlich es ist, chemisch gesehen, dass Sie den nächsten Gedanken denken. Überlegen Sie, wie kompliziert das ist, denn dass das haarscharf sicher darauf geht, in den richtigen Bahnen, dass ich das richtige Wort finde. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie leben. Absolut unwahrscheinlich. Wer erhält Sie am Leben? Die Bibel sagt, seine mächtige Hand tut das. Nun, dann ist er nicht tot. Wenn seine mächtige Hand mich erhält und all die Gesetzmäßigkeiten erhält, kann diese mächtige Hand nicht tot sein. Also, ihr lieben Leute, sowas, so eine Suppe ist zu dünn, ernährt mich nicht. Und diese dritte Theorie kann ich nicht erhalten, kann ich nicht annehmen. Sie ist unlogisch, sie leugnet das, was ich weiß, beides von der Wissenschaft und von der Bibel her. Kommen wir jetzt zu der letzten Lösung. Warum lässt Gott es zu? Der Allmächtige tut nichts. Das ist das Problem. Warum? Also die vierte Lösung ist die. Passen Sie auf. Es gibt einen Allmächtigen, unterstrichen, aber auch Lieben, unterstrichen, aber auch geduldigen, interessierten Gott hinter der Schöpfung. Also allmächtig, aber lieb, zugeneigt zu uns, geduldig. Geduld, muss ich das erklären? Die Männer sind immer sehr, sehr, sehr geduldig, nicht wahr? Sie wissen, was Geduld heißt. Dass man Nein zu sich selber sagen kann, wenn man aufgeregt ist. Stimmt's oder stimmt's nicht? Nicht wahr, wenn der Jähzorn über einen kommt? Und, nicht wahr, die Schlagadern fangen an zu pumpen an beiden Seiten. Dass man sagen kann, ja, also, man sagt es nicht, aber Geduld. Nun, Geduld und Liebe gehen zusammen. Wenn man Menschen lieb gewinnen will, von sich aus, und das ist, was nötig ist, um zu lieben. Gut, Gott hat uns sehr gut gemacht, aber er hat uns so gemacht, dass wir lieben können. Nun, da habe ich Erfahrung auf dem Gebiet, wie gesagt. Ich weiß, dass ein Mensch sich durch Liebe gewinnen lässt. Stellen Sie sich vor, sonst hätte keine Frau mich geheiratet. Verstehen Sie das? Ja. Die sind eine Handvoll, diese Engländer, nicht wahr? Die sind... Und man kann Menschen durch Liebe gewinnen. Aber Liebe setzt voraus, dass man Geduld übt. Muss so sein. Liebe ist nicht immer stürmisch und handeln und all das. Liebe ist ein langes Verfahren. Von Liebe und Geduld. Nun, überlegen Sie diesen einen Punkt, die lieben frommen Leute von Luzern und hier der Gegend. Der allmächtige Gott wollte die Menschheit erlösen. Und er hat gesagt, dass der Sünde sollt, der Tod ist. Wenn ich was Böses tue gegen meine Frau, wenn ich ein unbedachtes Wort sage, es kann passieren, nicht wahr, bei allen von uns. Wenn ich das tue, dann trennt das diese, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, es trennt dieses Fluidum der Gemeinschaft, die zwischen zwei Menschen sind in der Ehe, und die das Schöne in der Ehe ausmacht, dass man sich lieb hat. Wenn sie etwas gegen mich tut, das tut sie nie, aber wenn sie etwas gegen mich täte, nicht wahr? Das ist Das würde sie nicht tun. Das ist eine... Entschuldigen Sie, wollte nicht, dass jemand das falsch versteht. Das geht nicht. Das würde die Gemeinschaft zwischen uns trennen. Wenn ich lügen würde, zum Beispiel. Eine Frau weiß es. Die Frauen wissen. Stimmt's? Viel besser als die Männer. Die Männer ahnen es vielleicht 4 Wochen später. Aber die Frau, die weiß es sofort. Nun, das, was geschehen muss, wenn etwas gekommen ist in der schönen Gemeinschaft zwischen Mann und Frau und in der Familie, was geschehen muss, ist die Sünde, die die Gemeinschaft stört, muss aus dem Wege getan werden. Sie können nicht drüber schmieren. Das macht es nicht gut. Wenn Sie als ob tun, werden Sie zum Heuchler. Ein Heuchler ist nicht sehr gut für die Erzeugung von Gemeinschaft. Heuchlertum. Verstehen Sie? Und deshalb, wenn ich was tue oder zwischen einem Ehepaar, das sich lieb hat, etwas geschieht, gibt es nur das eine, dass man ins Reine kommt und sagt, bitte vergib. Stimmt's oder stimmt's nicht? Wenn Sie nicht bereit sind zu sagen, Herr Jesus, du hast mir alle meine Sünde vergeben, deshalb vergebe ich den Menschen, die gegen mich sündigen, dann wird die Atmosphäre wieder durchsichtig und die Gemeinschaft flammt wieder auf. Aber wissen Sie, der Herr Jesus hat gesagt, der Sünder sollt, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, ist er tot. Und damit meinte er Tod in der Gemeinschaft. Deshalb ist nur ein Tod möglich, um Sünde zu vergeben. Deshalb ist das ganze Alte Testament da. Die haben die Tiere geopfert, schrecklich, wenn man Tiere opfert, um zu zeigen als Schattenbild, dass die einzige Methode, Sünde zu vergeben, das vergossene Blut ist. Denn das Blut bezeugte den Tod. Und wie Störung in der Gemeinschaft durch Sünde die Gemeinschaft tötet, so ist die Gemeinschaft mit Gott durch alle Sünde getötet. Ist einfach eine Tatsache. Wenn ich etwas tue, was Unrecht ist, wissen Sie, ich habe Mühe zu beten. Ich bete wie gegen eine Mauer. Aber wenn ich zu Gott sage, also, hör mal, lieber Heiland, ich sehe ein, aber du bist... Danke dir sehr herzlich dafür für mich gestorben, auf dass alle meine Sünden mir vergeben werden. Ich bitte dich, vergib du mir. Dann kommt dieser Frieden Gottes, der höher ist, über mich und ich habe Leben mit Gott wieder. Nun überlegen Sie, um das zu erreichen, musste man einen Tod finden, der bereits stark genug war, um alle Sünden der ganzen Welt zu vergeben. Wie tut man das? Das einzige Leben, das unendlich viel wert ist und das ohne Sünde ist, ist das Leben Jesu. Aber Jesus sagte, ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Nun, Jesus sagte, ich und der Vater sind eins. Der Vater ist allezeit bei mir. Er sprach allezeit mit ihm. Überlegen Sie, was das bedeutet, Mensch zu werden als allmächtiger Gott. Denn ein Mensch wie Jesus hat seine Allmacht eingeschränkt. Er sagte am Kreuz, ich könnte, als sie dabei waren, ihn zu kreuzigen. Ich könnte, denkst du nicht, sagte er zu seinen Jüngern, denkt ihr nicht, dass ich 12 Legionen Engel haben könnte, um mich aus der Hand dieser Meuchelmörder zu erretten? Ich könnte das tun. Und sie wären gekommen auf ein Wort, sagt Jesus. Aber weil er sterben wollte, um den Preis meiner Sünde zu bezahlen, verzichtete auf die Allmacht. Er wurde wie ein Mensch, ein Diener, und erniedrigte sich, ja, bis zum Tode am Kreuz, erniedrigte er sich. Der allmächtige Gott, der wirklich allmächtig ist, weil er uns lieb hat, verzichtete und restringierte seine Allmacht. Und wenn man so mit Menschen umgeht, wissen Sie, ist es nicht immer gut, mit vollen Argumenten wie mit dem Holzhammer zu kommen. Es ist nicht gut. Man stößt die Menschen ab, wenn man mit dem Holzhammer kommt. Man kann einen Holzhammer auch in der Wissenschaft benutzen und man kann die Leute zerschmettern. Aber in Wirklichkeit erreicht es nicht sehr viel. Man muss sich zurückziehen, wie Jesus es tat, und auf die vollen Akkorde, die man ziehen könnte und spielen könnte, verzichten, um die Menschen nicht mit Gewalt zu überwinden, sondern um sie zu werben, zu gewinnen. Und deshalb glaube ich, dass Jesus als die Verkörperung der allmächtigen Gottheit, um uns zu gewinnen, auf unsere Lage, auf unser Niveau herunterkam und verzichtete auf die Allmacht. Der Vater erhörte ihn allezeit. Er hätte ihm allezeit das getan, was er sagte. Er tut allezeit, sagt er, was ich sage. Aber er sagte, um euretwillen habe ich es nicht getan. So ist das Wesen der Liebe. Das Wesen erstens der Geduld und zweitens der Selbstverleugnung. Jesus war geduldig bis zum Tode am Kreuz und verleugnete sich selber, ja, bis zum Kreuz. Und das ist ein Ausdruck der Liebe Gottes für uns. Und weil er das getan hat, hat er die Fähigkeit, uns zu gewinnen. Sehen Sie, wenn Gott der Allmächtige gekommen wäre, mit all den Erzengeln und Engeln und mit den Milliarden von Geistern der vollendeten Geister gekommen wäre, würde uns hören und sehen und denken vergehen. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes in seiner Allmacht, in seiner Pracht sehen würden, würde ich aufhören. Das blockiert mich. Aber wenn ein Mensch kommt und leise mit mir redet, das verstehe ich. Und ich kann so gewonnen werden. Und so ist die Hauptsache der christlichen Botschaft die, dass der allmächtige Gott, der alles tun kann, eine Zeit lang auf seine Allmacht verzichtet. Und er tut das aus Liebe, dass er herunterkommt zu unserem Niveau, mit uns redet, wie mit Menschen, der uns versteht, der in allen Dingen ohne Sünde gleich war wie wir. Und doch, lieber ohne Sünde, ich betone das zweimal, um das sicher zu machen. Und deshalb, glaube ich, haben wir den Grund, warum Gott nichts tut. Ich glaube, dass Gott auf Wunder in unserem Zeitalter, er kann sie tun natürlich, ich glaube, dass er sie verzichtet, im großen Ganzen, weil er uns gewinnen will. Er will auf unser Niveau herabkommen, dass er uns, wo wir sind, gewinnt durch den Verstand, den er uns gegeben hat. Und deshalb duldet er. Er duldet, denn Liebe und Geduld gehen zusammen. Nun, das heißt gar nicht, dass er nicht sieht, was geschieht. Aber er sagt, was ich versuche jetzt. Ich habe den Menschen den freien Willen zum Entscheiden gegeben. Die Menschen sind so geworden, wie sie sind, weil sie, statt dass sie das Gute gewählt haben, das Böse gewählt haben. Das Wunderbare an den Menschen ist, dass er lieben kann. Ein Automat kann nicht lieben.
probieren Sie es. Sie tun Ihr Rappen rein und die Schokolade kommt raus. Aber es ist keine böse Maschine, wenn keine Schokolade rauskommt, nicht wahr? Sie können nicht werben über eine programmierte Maschine. Das können Sie nicht tun. Aber wir sind Maschinen, der Körper ist das, mit der Fähigkeit, umworben zu werden, weil wir tatsächlich lieben können, setzt es voraus, die Fähigkeit zu wählen. Und wir müssen wählen in dieser Fähigkeit, damit wir lieben können. Nun, ich mache Ihnen das jetzt klar mit zwei Beispielen und dann bin ich fertig für heute Abend. Mal einmal in der Heiligen Schrift, ich hoffe, dass Sie die Heilige Schrift gut kennen, ein Mann namens Amnon. Und er war ein Königssohn. Hübsch und feurig. Es war in dem gleichen Hof von König David eine hübsche Königstochter. Und sie hieß Tamar. Und eines Tages fiel das Auge von Amnon auf die schöne Tamar. Und kopfüberhals verliebt er sich. Es kann einem Mann passieren, nicht wahr? Kann auch einer Frau passieren, so viel ich weiß. Und nach einiger Zeit, weil es nicht erlaubt war, dass unverheiratete junge Männer mit unverheirateten jungen Frauen umgingen bei König David, litt er so unter dieser Liebe, wenn ich sagen darf, zu dieser Frau, dass sie nichts gegessen hat. Nahm ihm den Appetit. Kann auch passieren. Und sein Freund kam zu ihm und sagte, du nimmst immer ab, hast du Schwindsucht? Nein, sagt er, Schwindsucht habe ich nicht. Also ja, was ist es denn? Oh, sagt er, Liebeskummer. Sehr, sehr böse Krankheit. Nun, da sagt der Freund zu ihm, Liebeskummer, Mann, wir sind in deiner freien Welt. Wir sind in einer freien Welt hier. Ist es Tamar? Und er sagt, ja, es ist Tamar. Sagt er, da müssen wir Abhilfe schaffen. Das können wir tun. Tu dich krank. Stell dich krank. Und wenn du krank bist, König David hat immer die Kranken besucht. Liebe Christen hier, denken Sie dran. David hat es getan. Kaum war der junge Mann krank, da tauchte der König auf und sagte, mein Sohn Amnon, was fehlt dir? Und er sagt, ja, ja, Verdauungsschwierigkeiten. So, Verdauungsschwierigkeiten in dem Zeitalter? Ja, ja, ich halte nichts unten. Ja, was können wir tun? Männer sind ahnungslos in diesen Dingen. Frauen hätten es in 2 Minuten rausbekommen. Aber David nicht, ist ein typischer Mann. Sagte, gut, was können wir machen? Oh, sagte er, lass Tamar zu mir kommen und in meiner Wohnung hier mir einen Spezialkuchen backen. Würde das dir helfen? Ja, also gut. Sie ist ein gutes Mädchen, das wird sie tun. Ahnungslos schickt er die hübsche Tamar zu diesem bösen Wicht auf seinem angeblichen Krankenbett. Und da musste sie, er schickt alle Leute raus, natürlich, da musste sie backen vor ihm. Und als er allein war, ich schäme mich es zu sagen, hatte sie vergewaltigt. Passieren. Das arme Mädchen, sie lief schreiend aus, denn sie war ein ehrenvolles Mädchen. Sie hatte ihre Ehre verloren. Und es heißt, in dem Augenblick, wo er Gewalt anwendete, wo er Gewalt ausübte, und sie vergewaltigte. Die Philosophie und die Psychologie und die Psychiatrie der Bibel ist unübertrefflich. Heißt, in dem Augenblick, wo er Gewalt ausübte, wandelte sich seine Liebe in einen ebenso noch glühenden Hass. So heikel ist die Liebe. Und sie verträgt Vergewaltigung nicht. Auch Psychoterror von gewissen Evangelisten gehört in die gleiche Kategorie. Du wirst überfahren werden von einem Auto heute Abend. Vielleicht kannst du dich nicht mehr entscheiden, wenn du von hier weggehst. Und solche Methoden, die Leute zu vergewaltigen innerlich, das darf man nicht tun. In dem Augenblick geschah das. Man muss zur Liebe Freiheit haben. Und deshalb, weil Gott uns überwältigen würde mit seiner Majestät, kommt er als Mensch und Mensch in Schwachheit. Und stirbt am Kreuz für uns, damit er um uns werben kann und uns die Freiheit geben kann, ja oder nein zu ihm zu sagen. Stellen Sie sich vor, was das für eine Ehre ist, dass Gott uns ernst nimmt. Ernst nimmt. Er wirbt um uns. Und wenn man um einen Menschen wirbt, nimmt man ihn ernst. Und das tut der Gott der ganzen Welt. Er bittet um ihr Ja zu seiner Gabe des ewigen Lebens, Vergebung der Sünden, Kraft des Todes Jesu für mich. Das ist, was der Allmächtige tut. Aber er zieht sich ganz zurück und wird ganz klein, indem er das tut. Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel und dann bin ich fertig mit diesem Thema für heute, mit diesem Thema für heute Abend. Sie kennen die Geschichte von Eliezer von Damaskus. Er war der Faktotum von Abraham, nicht wahr? Und Abraham hat gesagt, es sind böse Frauen in meiner Gegend, die taugen nichts für Isaac. Und Isaac war sein einziger Sohn. Und er hat gesagt zu Eliezer von Damaskus, du gehst hin zu meinen Genossen, zu meinen Geschwistern, nach dem Osten am Euphrat, und da suchst du in Labans Stadt eine Braut für meinen Sohn. Nun, ich möchte nicht so eine Aufgabe haben, nicht für eine Braut, für eine andere, schlimm genug mit eigenen Kindern, nicht wahr, aber für einen anderen sehr, sehr schwer. Aber dieser Mann, er hat Neid genommen von ihm, Abraham, er ging hin und er machte ein Gebet, als er ankam in Labans Stadt an den Wasserbrunnen. Und er sagt, oh Herr, wie soll ich das tun? Wie soll ich hier unter all diesen Mädchen, die hier in der Stadt sind, die Richtige finden? Die Wahl eines Ehepartners ist der nächstmögliche, wichtigste Schritt im Leben nach der Bekehrung, nicht wahr? Und er soll es tun für einen anderen. Sehr schlimm. Und er sagt, lass es so sein, lieber Herr, ich bin nur ein Diener. Lass es so sein, dass das erste Mädchen, das rauskommt aus der Stadt und zu mir sagt, ich gebe dir zu trinken, denn du hast keine Gefäße da, und ich gebe auch deinen Kamelen zu trinken, das sei sie. Und gerade in dem Augenblick, kaum hatte das Gebet gebetet, da kam Rebekka raus. Sie ging auf ihn zu und sagte, du kommst von der Wüste, hast ja Durst, hier. Sie ließ ihr Gefäß auf den Arm und gab ihm zu trinken, so wie er wollte. Und er stand da und verwunderte sich. So ein hübsches Mädchen bietet ihm Wasser an. Und dann sprang sie auf und sagte, ach, deine Kamele, die 10, denn er hat allerlei Kostbarkeiten an Bord, nicht wahr, für die Frau, aber sie hat nichts davon gewusst, dass sie für sie war. Sie sagt, ich trinke auch deine Kamele. Und Kamele können entsetzlich viel Wasser trinken, das wissen sie, nicht wahr. Und das musste sie rausschöpfen und diese leeren Biester, nicht wahr, mit Wasser versorgen. Und nachdem sie fertig war mit dem letzten Kamel, das er fertig war, getrunken hatte, da fing er an anzubeten und sagte, oh Gott, das ist sie. Und er legte ihr gleich, er war auch stürmisch, nicht wahr, einen goldenen Ring an die Nase, denn die haben sie getragen, nicht ohne Ring, sondern Nasenringe, nicht wahr, auch schön, sagt man. Nun, und sie ging heim und sagte ihrem Bruder, ihre Familie und Laban, dass ein Mann da sei, der ihr diesen goldenen Ring gegeben hat. Und sie sagen zu ihr, ihr lieben Leute, Du kommst so nach Haus? Wo ist der Mann?
Oh, sie sagte, den hat die ganz vergessen.
Ja, das Gold. Es läuft zurück. Und sie holen ihn rein und gesegnen das Herrn. Und passen Sie auf. Ich erzähle das nicht, dass Sie amüsiert sind. Der Mann, als er sah, dass Gott mit ihm war, der hat gesagt, also gut, ich habe jetzt alles gesagt, was auf meiner Seele ist. Lass mich gehen mit dem Mädchen. In so ein weites Land gehen zu gehen, ohne den prospektiven Bräutigam gesehen zu haben, das ist doch ein Wagnis. Aber Laban hatte eine gute Antwort. Er sagt, auch wenn der Herr drin ist, auch wenn er deine Gebete erhört hat, das ist nicht genug. Wir müssen zuerst das Mädchen fragen. Und er hatte das vergessen, dass man das Mädchen fragen muss. Sie musste eine freie Wahl haben. Als er all die Kostbarkeiten sah und hörte über Isaac, da haben sie sie zusammengerufen und gesagt, willst du oder willst du nicht? Und sie machte das Wagnis. Sie sagte aus freien Stücken, ich will. Das heißt, sie kam nach Haus zu Isaac und Isaac gewann sie lieb und sie gewann ihn lieb und da hatten sie eine glückliche Ehe. Aber die Basis aller Liebe ist die freie Wahl. Und ich persönlich, jetzt bin ich nicht so sicher, aber ich glaube es. Ich glaube, dass Gott sich so zurückgezogen hat in seine Allmacht hinein, um die Allmacht zu dämpfen hier, die zu viel wäre für uns, sodass wir keine freie Wahl mehr machen könnten angesichts der Gewalt, der Herrlichkeit Gottes, dass Gott in seine Geduld um uns wirbt durch das, was Christus gesagt hat und getan hat. Wenn wir die Wahl treffen, dann gibt er uns die Gemeinschaft mit ihm und wir können das pflegen, Christus in unseren Herzen, wie er es will. Deshalb glaube ich, dass bis zu der Zeit, wo der Herr kommt, um sein gerechtes Gericht aufrecht zu setzen, durchzuführen auf Erden, ich glaube, dass Gott uns Freiheit lässt. Ja oder nein? Zu ihm zu sagen. Er präsentiert Rebekka alles von einem fremden Land, wie Eliezer von Damaskus es getan hat. All die Güte und die Liebe Gottes wird ihnen gezeigt durch die Kinder Gottes und durch das Wort Gottes, die zu ihnen reden. Und dann sitzt er da, ohne sie irgendwie mit Psychoterror zu behandeln. Das Evangelium ist leider sehr vermischt worden mit dieser Art Terror, dass wir sagen können, ja oder nein zu ihm. Das wäre es. Eines Tages wird er kommen, um sein Reich aufzurichten in Majestät und Vollmacht. Und die, die jetzt Nein zu sich selber sagen können, die ihre Macht zurückhalten können, die geduldig sein können, die sein Heil annehmen, weil sie sehen, dass Gott sie lieb hat. Die Leute, die diese Gesinnung haben, die werden von Gott genommen werden, um sein Reich zu verwalten. Deshalb bin ich nicht so sehr dafür, dass ich zu viel Zeit verliere mit dem Versuch, diese Welt, die gegen Christus gestimmt hat, zu verbessern. Ich tue alles, was ich kann an lieben Sachen, um die Not zu lindern, wo ich kann. Aber ich glaube nicht, dass ich die Menschen politisch bessern kann. Was es braucht, ist ein Herz, das erfüllt ist mit der Liebe Christi, um Menschen neu zu machen. Und dann retten wir diese Menschen heraus aus dieser Welt, bis Christus kommt. Und dann seine Allmacht zeigt.